Guido, willkommen im Podcast.
Freut mich. Grüß dich.
Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich bin ja schon das zweite Mal hier. Ordne uns mal kurz ein, also sag uns, wo ich bin und wer du bist.
Also ich bin der Guido. Ich bin Managing Partner bei der Deutschen Private Equity. Wir sind ein mittelständischer Wachstumsinvestor mit Schwerpunkt auf den Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch zunehmend umliegende Regionen. Und wir unterstützen primär Mittelständler, unternehmergeführte Unternehmen, die in die nächste Phase kommen wollen, beim Wachstum.
Es gibt ja 3-2 Gründe, sage ich mal, bestimmt mit einem PE zusammenzuarbeiten. Also sprich, warum holt man eigentlich sozusagen jemanden an Bord? Und aus eurer Perspektive ist ja der deutsche Mittelstand mit Sicherheit super spannend. Kannst du uns das vielleicht so ein bisschen einordnen, also die Beziehung aus die Unternehmen, die ihr euch anschaut, die Unternehmer, die ihr euch anschaut und euch so in dieser Symbiose?
Ja, gern. Also zunächst mal die Antwort auf die Mittelstandsfrage, die hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Der Mittelstand in Deutschland ist ein unglaublich tiefer und breiter Markt mit ungefähr 3 Millionen Unternehmen. Davon ungefähr 500.000, die in den nächsten 3-4 Jahren eine Nachfolgeregelung anstreben, aber auch vielen anderen Unternehmen, die unabhängig von Nachfolge spannend sind für Investoren wie uns. Ich glaube, es ist ja mittlerweile allseits bekannt, die Hälfte aller globalen Hidden Champions, ja, die haben wir hier bei uns in Deutschland in diesem tiefen und breiten Markt. Gleichzeitig haben wir noch eine vergleichsweise niedrige Private Equity Penetration. Das liegt daran, dass der Mittelstand sehr lange sehr verschlossen war, das immer noch zum Teil ist. Eine ganz besondere Kultur, die wir da haben, die tendenziell technisch stark und auf der, ich sag mal, Sales-Vertriebsseite eher etwas schwächer ist. Sehr wertegetrieben, eher konservativ. Und sehr, sehr lange Jahre wollte dieser vermeintliche Mittelstand mit den Heuschrecken, wie sie ja lange Jahre von unserem ehemaligen SPD-Chef Müntefering genannt worden, einfach nichts zu tun haben. Es war eine Angst, dass das sozusagen aggressives Kapital ist, die Werte, Bestand, lang aufgebaute Werte eben zerstört. Das macht diesen Raum erstmal faszinierend für Investoren. Gleichzeitig glauben wir, dass man mit dem richtigen Verständnis und dem richtigen Playbook nicht nur für uns Investoren, sondern auch für die Mittelständler selbst zu unheimlich spannenden Partnerschaften kommen kann, Win-Win-Situationen kommen. Und das ist ja jetzt auch über die letzten Jahre immer mehr der Fall gewesen. Es gibt immer mehr Success Cases, die jetzt auch gerade die etwas nachfolgende Generation dort offener sein lässt, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.
Mhm. Also wie gesagt, super interessantes Feld. Deswegen gibt es auch dieses neue Subformat. Hier hören viele Leute zu, die sind selber Unternehmer, Unternehmerinnen oder eben auch im Management oder interessieren sich davor, also sind sozusagen auf dem Weg dorthin. Das Management ist ja ein Wertehebel für euch, könnte man so sagen. Würdest du sagen, das ist der wichtigste?
Es ist wahrscheinlich der wichtigste, der vermeintlich kontrollierbar ist. Ich glaube, das andere große Thema ist natürlich immer der Markt. Ich glaube, wenn man in einen Markt investiert, der hart gegen einen läuft, dann wird es sehr schwer. Dann geht es fast nur noch um Schadensbegrenzung. Aber von den, ich nenne es mal kontrollierbaren, ist es mit Sicherheit der wichtigste und unterschätzteste Werthebel.
Okay. Auf was achtet ihr denn? Also wenn man sich jetzt eine Portfolio-Company und eine zukünftige anschaut, was muss denn dann so ein Management eigentlich mitbringen?
Das ist eine sehr vielschichtige Frage, weil es darauf nicht eine einzige Antwort gibt. Es hängt sehr stark von der vom Unternehmen ab, von der Phase im Lebenszyklus, in der sich das Unternehmen auch befindet. Ist es ein globales Management, globales Unternehmen, ist es ein nationales Unternehmen? Insofern fällt es mir ein bisschen schwer, jetzt eine völlig generalistische Antwort zu geben. Aber natürlich gibt es Dimensionen, die die relevant sind für Leadership, die jetzt mal allgemeingültig sind. Wo fange ich an? Also zunächst mal ist das Thema Leadership abstrakt eins, was enorm wichtig ist im Mittelstand, weil es nicht nur darum geht, Prozesse zu verändern, funktionale Dinge zu verändern, sondern es geht unheimlich darum, Menschen mitzunehmen. Ja, also der begnadete, erfolgreiche Unternehmer ist ja typischerweise einer, der irgendwo eine Vaterfigur ist für so ein Unternehmen. Auch wenn es dort die unsympathischen Patriarchen gibt und gab, sind doch die Mehrheit der Unternehmer irgendwo Familienväter sozusagen für ihre Mitarbeiter. Und deshalb ist enorm wichtig, eine Identifikationsfigur zu haben mit einer Vision, der den Leuten irgendwo ein Zuhause gibt und eine Mission, der sie dann folgen können. Das ist noch wichtiger, würde ich sagen, als in dem Corporate-Umfeld, wo die Dinge ein bisschen professionalisierter, am Ende institutionalisierter sind. Damit würde ich mal anfangen. Also Leadership ist absolut key. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele andere Dinge. Ich will jetzt aber keinen Monolog halten, auf die wir vielleicht gleich noch kommen.
Also ich glaube, was mich natürlich hier im Podcast immer interessiert, sind so Merkmale. Also was muss jemand eigentlich mitbringen? Und die eine Seite, die, glaube ich, hat man verstanden, wie wählt ihr aus? Also ihr sucht Unternehmer und Unternehmer sind ja auch ein ganz spezieller Typ Mensch. Und die funktionieren, manche ja auch offen gesagt, einfach von 0 auf, sagen wir mal, irgendwie 100 Millionen oder von 0 auf 10 Millionen oder von 0 auf 1 Million. Und dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr so gut, weil vielleicht auch dieses, du hast jetzt gerade so Vaterfigur-Thema genannt, vielleicht funktioniert es ja auch einfach bei einem Statusunternehmen dann einfach nicht mehr irgendwann, oder? Also was sind sozusagen Merkmale?
Völlig klar. Also es gibt nicht den richtigen CEO oder CFO für ein Unternehmen, sondern man muss unterschiedliche Lebensphasen betrachten. Es gibt die selten genialen Menschen, die es auch über deutliche Skalenveränderungen schaffen. Aber in der Regel gibt es Zeitpunkte, wo man diese Frage sich neu stellen muss. Haben wir noch das richtige Management? Vor allem haben wir vor allem auch das richtige Team. Es geht nicht immer nur um die einzelne Person. Es geht eben sehr stark auch darum, dass man ein funktionierendes Team hat. Ich denke mal, das fängt an mit Dingen wie strategisch versus wie operativ ist ein CEO. Also brauche ich nur einen Operator oder brauche ich jemanden, der einem wirklich erstmal einem Unternehmen eine neue Strategie gibt? Das sind oft etwas unterschiedliche Arten von Menschen. Eher im Detail oder eher etwas Big Picture, etwas visionärer. Dann ist die Frage, muss ich hier ein Team eher in der Breite oder eher in der Tiefe aufstellen? Was wir im Management, im Mittelstand eigentlich fast immer vorfinden, ist ein tendenziell unterausgeprägtes Management auf der zweiten Ebene. Sodass wir, wenn wir auf Unternehmen schauen, eigentlich immer einen relativ starken CEO haben, der eine Story hat, in die wir auch reinkaufen, und ein oft gar nicht vorhandenes Level auf der zweiten Ebene darunter und in der Regel eine eher schwächere, kaufmännisch ausgeprägte Funktion. Operativ hängt dann ein bisschen ab wieder von der Unternehmensgröße, auch wie viele C-Level-Leute man hat. Aber unsere Rolle ist eigentlich, dann primär, wie baue ich ein Team um einen guten CEO drumherum und insbesondere, wie schaffe ich einen oft dann überladenen CEO freizumachen durch eine starke zweite Ebene, die Delegation erlaubt und die dann Konzentration auf das Wesentliche erlaubt. Eine unserer Kernaufgaben als Finanzinvestoren ist dieses ständige Priorisieren. Ja, die Menschen neigen alle dazu, sich zu viel vorzunehmen. Es selber machen zu wollen. Und dort versuchen wir einfach eine hohe Disziplin reinzubringen, dass wir ständig wieder fokussieren, priorisieren, was sind wirklich die entscheidenden Werthebel.
So, Zwischenfrage, wissen die Leute eigentlich in den Firmen, in die ihr rein investiert, dann schon, dass sie diese Defizite im Management vielleicht haben? Oder ist es eher dann so ein Prozess, wo ihr denen das dann sozusagen auch ein bisschen beibringen müsst?
Ich würde sagen, das gibt es beides. In der Regel sind die Leute, die sich ja mit uns unterhalten, zunächst mal offen, einen Partner hereinzuholen, selten nur für Geld, sondern in der Regel, weil sie sich da einen Wertbeitrag erhoffen. Mhm. Das sind die interessanten Dialoge, die dann in der Regel auch zu unserem Engagement führt, wo wir eben einfach nicht nur Geld an den Tisch bringen, sondern eine Offenheit da ist, ein Unternehmen wirklich auf die nächste Ebene zu bringen. Und das schließt natürlich dann das Thema Führung ein. Sind also, sag ich mal, offenere, nicht so beratungsresistente Typen.
Okay. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das sind vielleicht Merkmale, wo man auch erkennt, dass man vielleicht nicht für Private Equity oder für diese nächste Stufe gemacht ist, die ihr dann begleitet?
Ja, ich glaube, das ist vollkommen unabhängig jetzt von Mittelstand oder Unternehmer. Es gibt immer wieder Situation, wo man das Gefühl bekommt, ist das jetzt noch die richtige Person für die nächste Phase des Unternehmens? Das kann ganz, ich sag mal, harte, objektive Kriterien können das sein. Beispielsweise, man möchte jetzt in eine Internationalisierung gehen, in die USA gehen. Da ist einfach zum Beispiel eine englische Sprachfähigkeit entscheidend.
Ja, ja.
Also das können so banale Dinge sein. Aber in der Regel sind es eigentlich eher Dinge, die, ich sag mal, Führungsbreite, Abstraktionsfähigkeit, Delegationsfähigkeit angehen. Also ein typisches Merkmal ist, wenn man beginnt festzustellen, dass Stress und Emotionalität bei einem Management zunimmt, nicht weil es gerade viele Themen zu arbeiten gibt, das ist immer, sondern weil sich ein Manager nicht mehr wohlfühlt. Ja? Weil man merkt, er entwickelt sich aus seiner Kampfzone heraus, der Shareholder macht Druck und sozusagen Emotionalität ist immer etwas, was ein Alarmsignal ist. Ja? Wir erwarten von unseren Führungskräften einen hohen Grad an Professionalität, von uns selbst im Übrigen auch. Und da haben Emotionen in der Regel weniger was zu suchen.
Okay, verstehe ich. Es ist ja auch ein ungewohntes Umfeld dann erstmal. Man hat ja dann quasi vielleicht einen anderen Investor oder halt überhaupt erstmal einen Investor. Kannst du so ein bisschen auf die Zusammenarbeit eingehen? Also was kann man denn auch so dann vielleicht doch auch operativ von euch als Partner dann überhaupt, also wie sieht es überhaupt aus? Ruft man dann, telefoniert man mal so wie mit Advisern oder so? Weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, die noch nicht in dem Umfeld gearbeitet.
Also wir pflegen einen sehr informellen Stil in der Zusammenarbeit. Natürlich gibt es die offizielle Governance mit Board-Meetings oder bei größeren Unternehmen dann auch Komitees. Aber die wesentliche Ebene des Austausches ist relativ informell. Also wir nehmen das Telefon ab, wir sprechen mit unseren CEOs in der Regel in der Woche in intensiven Phasen und das ist eine angstfreie Kommunikation. Das ist auch ganz wichtig. Eine Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig. Da hat jeder mal eine gute und mal eine schlechte Idee und das muss möglich sein, miteinander auszutauschen. Was für uns immer wichtig ist, dass wir doch eine sehr hohe Strukturierung haben in der Zusammenarbeit. Eine sehr sachliche, vor allem auch datengetriebene Art der Führungskultur. Ich habe das jetzt irgendwo im Bauch, ne, was man oft auch so bei Unternehmern noch hört, das hat seine Berechtigung, ohne Frage, aber es muss in einer vernünftigen Balance stehen, dass wir irgendwo eine datenbasierte, systematische, strukturierte Art und Weise haben, wie wir das Unternehmen führen, aber wie wir uns auch darüber austauschen.
Okay, verstanden. Angenommen, jetzt hört jemand zu, der sich schlau machen will für sein anstehendes PE-Mandat. Ne? Der tritt da jetzt einen CFO oder einen CEO als erstes Mal für Private Equity an. Was würde man denn dann so erwarten, was in den ersten 2-3 Monaten von einem gemacht wird oder wie man auftritt und so, ne, quasi?
Also wie immer geht es ja darum, Vertrauen aufzubauen, ob Private Equity oder nicht Private Equity. Und alles, was man dafür tun kann, ist hilfreich. Also eine klare, nüchterne Bestandsaufnahme der neuen Situation unter Unternehmen. Ehrlich, offen, keine Dinge unter den Teppich kehren, auch schlechte Nachrichten klar ansprechen, dann ein Zielbild entwickeln, zumindest ein vorläufiges Zielbild, diese 100-Tages-Periode, die wir so oft definieren, ist natürlich, hat eine gewisse Vorläufigkeit, aber auf Basis dieser Bestandsaufnahme, auf Basis des Kennenlernens der Mannschaft, der vorherrschenden Verhältnisse, Bestandsaufnahme hinführen zu einem Zielbild, idealerweise mit wesentlichen Meilensteinen. Und dann ist ganz wichtig Team. Also wir fingen ja an, unser Gespräch damit. Führung ist einer der größten Hebel, wenn nicht der größte Hebel. Und es ist selten eine Person, sondern ein komplementäres Team. Macht der Mensch sehr oft auch den Fehler zu sagen, naja, jetzt schauen wir doch mal und vielleicht wird das ja noch, weil wir alle ja irgendwo den Glauben in den Menschen nicht verlieren wollen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man tendenziell zu lange wartet mit Veränderungen, dass man eigentlich einen gewissen Mut auch bringen muss, eben ein Team neu aufzustellen, wenn es notwendig ist. Das heißt nicht, dass das unser Playbook ist, immer alle Menschen auszutauschen. Ganz im Gegenteil. Wir schauen uns die Leute an und möchten natürlich lieber mit Leuten arbeiten, die erfolgreich sind, aber die eben auch dieses Potenzial bringen, die auch in die Story irgendwo reinkaufen, die vielleicht ein neues Management dann bringt. Insofern ganz wichtig, Teamaufstellung. Und das ist nicht nur C-Level, sondern auch, wer ist um den CEO, um den wir ja, glaube ich, jetzt hier gerade reden, den Geschäftsführer, den CEO, wer ist so ein Kernteam, der am Ende den Change-Prozess treibt? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser neue Mensch sich dort schnell ein Bild baut und dann gerne auch mit Hypothesen getrieben sagt, ja, so oder so glaube ich, können wir zum Zielbild laufen. Und das muss dann in einem agilen Prozess über ja, Monate und Quartale muss es dann präzisiert und geschärft werden.
Okay, verstanden. Ja, also ich glaube, was auch ganz spannend ist, was du am Anfang gesagt hast, ist dieses Second-Line-Thema, weil das ist natürlich auch eine coole Chance für Leute, die vielleicht sagen, okay, was ist mein nächster Karriereschritt? Bleibe ich in der Konzernkarriere, die relativ set and done ist, sage ich mal. Da gibt es spezielle Regeln, da gibt es auch spezielle Laufzeiten, wo man in welchen Rollen sein muss. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Second-Line ja schon mehr Chancen gibt, dann in diese, sage ich mal, Allein-Ownership-Führungsverantwortungsrollen auch reinzukommen, wenn man da drin ist. Ist das auch schon, sage ich mal, ein super interessanter Exit für Young Professionals oder für High Potentials, dort in diese Second-Line-Rollen zu gehen? Vielleicht auch, weil man da schon auch irgendwie investieren kann mit in die Management-Story etc.?
Absolut. Also, wer Spaß hat an hohe Ambition, Veränderung, Mut zum Fehler, einfach einem dynamischen Umfeld, der hat wahrscheinlich in so einem Setup on balance mehr Freiheiten, mehr Flexibilität und vielleicht auch mehr Potenzial als in der Konzernkarriere. Wir suchen natürlich für unsere Mittelständler irgendwo the best of both worlds. Ja? Ganz wichtig ist es, dass Unternehmer Tun zu erhalten, diese unternehmerische DNA zu erhalten. Gleichzeitig brauchen wir auch Prozessexzellenz, gerade in gewissen Feldern. Ich sprach zum Beispiel Finance an. Die kann man sich langsam organisch aufbauen. In der Regel spart man sehr viel Zeit, wenn man ein bisschen Talent reinbringt, was diese Fähigkeiten schon eher hat. Und das ist natürlich in der Corporate-Welt verbreitet. Insofern sehen wir immer wieder da sozusagen Seitenwechsel. Ganz wichtig ist, dass der Typ Mensch passt. Ja? Wir wollen keine Politik, wir wollen keine blinden Follower, wir wollen Leute, die eine Meinung haben und die unternehmerisch agieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieses Persönlichkeitsprofil und diese, ich sag mal, fachlichen Fähigkeiten gut ausgebildeter Menschen, dass die zusammenkommen. Und ich glaube, da kann man im Mittelstand einfach noch wahnsinnig viel bewegen, weil dort vielleicht, ich sagte das vorhin, etwas konservativer in der Vergangenheit geplant wurde, eher etwas inkrementeller, während wir natürlich eher Mut auch mal zu ein bisschen mehr Disruption bringen, eher vom Zielbild her denken und natürlich auch einfach gewissen zeitlichen Limitationen unterlegen sind in unserem Geschäftsmodell als Investor, die dazu führen, dass man dort einfach in kürzeren Zeiträumen Mut zum Wandel einfordert.
Okay. Sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Value Creation, was das eigentlich bedeutet. Also Wert steigern, würde ich jetzt mal so annehmen, ist immer ganz einfach gesagt, oder Wert schaffen. Wie sieht das aus eigentlich konkret?
Tja, ich glaube, jedes Management verfolgt irgendwo Value Creation, ob jetzt explizit oder implizit. Ansonsten wären sie ja Verwalter, und das trifft man dann doch sehr selten. Ich glaube, Value Creation in dem Private Equity Setup ist etwas, was ich eben versucht hatte zu skizzieren, mit etwas ausgearbeiteterem, geplanterem und sicherlich auch irgendwo ambitionierterem. Also wenn wir in eine Firma reingehen, dann entwickeln wir oder haben in der Regel entwickelt ein klares Zielbild bei, ich sag mal, Unternehmen etwas größerer Art mit schon etwas breiterem Management, nennen wir das dann Full Potential Bild sogar. Also man versucht wirklich, alle Werthebel, die ein Unternehmen hat, nicht nur sukzessiv, sondern parallel anzugehen. Das geht nicht immer. Ja, dafür muss ein Unternehmen irgendwo auch reif sein und eine gewisse Prozessqualität und Führungsqualität etabliert haben, um dieses Full Potential zu legen. Das hängt, in der Regel ist das auch ein bisschen korreliert mit der Unternehmensgröße. Nicht immer, aber oft. Aber sozusagen, das ist, womit wir anfangen. Und dann haben wir bei uns hier ein sehr klares Playbook, was sich entwickelt hat über die letzten 15 Jahre aus der Erfahrung, wie man Company Building betreibt, und zwar branchenübergreifend. Das sind doch immer wieder ähnliche Themen, wo man Fehler machen kann und wo wir helfen wollen, diese Fehler zu vermeiden, weil wir es eben schon oft gesehen haben, weil wir Leute in unserem Netzwerk haben, das oft gemacht haben, die wir dann an den Tisch bringen. Und dieses Playbook sozusagen ist unterteilt nach ein paar Kapiteln, also ein paar Kernbestandteile ist zum Beispiel Financial Excellence. Ich erwähnte das eingangs, es ist in der Regel etwas unterentwickelt. Wir wollen unsere Unternehmen sehr datenbasiert entscheiden lassen, also ein Database Decision Making. Manchmal ist so ein Bauchgefühl in der Nase auch gut, aber wir möchten uns eigentlich eher nicht drauf verlassen. Also wir wollen eine sehr, sehr klar datenorganisierte, ich sag mal neudeutsch KPIs, ja, die wir über eigentlich alle Prozesse und Abteilungen im Unternehmen entwickeln wollen, die sozusagen zu einem Cockpit führen, womit man dann führen kann. Zahlen sind nicht alles, um das auch gleich zu sagen. Ja, Investoren werden ja immer sehr stark assoziiert mit Zahlen, Zahlen, Zahlen. Zahlen sind nur ein notwendiger Bestandteil für kluge, rationale Entscheidungen. Mit Sicherheit nicht alles. Wir führen unser Unternehmen nicht aus Excel-Sheets, sondern nach klaren strategischen und Business-Development-Zielen. Aber dafür sind Zahlen eben notwendig. Ein anderes großes Kapitel in unserem Playbook ist Operational Excellence. Das unterteilt sich dann wieder in Unterdimensionen. Das hängt dann ein bisschen vom Geschäftsmodell ab, ein bisschen vom Markt ab. Was wichtiger ist, wir sehen eigentlich fast immer sehr großes Potenzial auf der Go-to-Market, auf der Vertriebsseite, wo gerade diese, ich sagte das eingangs, Ingenieurs- oder technisch getriebenen Organisationen verglichen mit beispielsweise angelsächsischen Unternehmen in der Regel unterentwickelt sind. Ja, da ist es ein bisschen andersrum. Insofern, da kann man viel voneinander lernen. Aber es gibt dort eine relativ breite Palette in diesem Kapitel Operational Excellence, wo wir eben unser eigenes Portfolio-Team an den Tisch bringen. Das sind eben Leute, die selbst Unternehmen geführt, Unternehmensdivisionen geführt haben, in der Regel irgendwo eine starke Projektmanagement-Fähigkeit haben aus ihrer sozusagen früheren Ausbildung. Und dazu haben wir funktionale Experten. Das heißt, wir haben Leute, die wir direkt an den Tisch bringen können, um unsere Hypothesen mal zu validieren, zu unterstützen, dann im Management zu helfen in der weiteren Entwicklung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so ein Setup ranbringt und nicht nur Berater dazu holt. Ja, der Mittelstand ist relativ Berater scheu erstmal, weil die viel Geld kosten und vermeintlich immer erstmal Slides malen. Das stimmt natürlich auch nicht immer, aber Geld kosten sie in der Regel viel. Das heißt, wir versuchen dort einfach einen sehr viel praktischeren, greifbareren Ansatz zu bringen, der besser zu dem kulturellen Setup passt von diesen Mittelständlern.
Okay. Dieses Playbook ist wahrscheinlich geheim, oder?
Geheim. Also wir nageln es jetzt nicht ans schwarze Brett hier am Marktplatz sozusagen, aber es ist natürlich etwas, wo wir mit unseren Investoren viel drüber reden, wo wir uns ständig weiterentwickeln und lernen wollen, wo wir auch Austausch haben mit Wettbewerbern drüber, wie die es machen. Also am Ende ist das jetzt kein Patent, was wir hier heimlich in der Schublade haben, sondern es sind am Ende sind bekannte Dimensionen, die wir einfach versuchen weiterzuentwickeln, und zwar mittelstandskompatibel. Also die Large-Cap-Investoren, die es gibt auf der Welt, die diese Philosophie schon sehr lange entwickeln, von denen schauen wir uns natürlich auch immer wieder, aber wir müssen es eben anpassen auf den Mittelstand. Da passt nicht alles zueinander.
Das wäre tatsächlich auch mal eine interessante Episode, mal so ein Playbook sozusagen zumindest sich anzuschauen oder vielleicht einer Beispielfirma, who knows. Du, wir sind schon fast am Ende. Vielen Dank schon mal für die ganzen Einsichten. Ich glaube, das war sehr interessant. Was machst du denn, wenn man dir jetzt sagen würde, morgen du müsstest hier nicht mehr her, dürftest hier nicht mehr her oder sollst hier nicht mehr herkommen und hast ab morgen alle Zeit der Welt?
Wow, das ist eine interessante Frage, eine wichtige Frage, die ich so ein bisschen vor mir herschiebe, muss ich ehrlich gesagt sagen. da gibt es immer mal wieder ruhige Momente, da denkt man drüber nach, und dann denke ich immer, ich würde gerne irgendwie irgendwas machen, was wirklich rewarding ist personally, und das ist am Ende ja wahrscheinlich immer irgendwo was zurückgeben. Menschen, die vielleicht ein bisschen weniger Glück haben. Also irgendwas in diese Richtung wird es in meinem Leben noch geben, aber ich habe noch keine konkrete Idee oder konkreten Plan.
Ja, okay. Musst ja natürlich jetzt auch nicht ab morgen, es ist ja alles noch da. Aber finde ich auch immer, es ist eine interessante Fragestellung, und die Gäste antworten auch sehr, sehr interessant dementsprechend. Du, wir linken alles, was natürlich zu euch führt, was zu dir führt, in den Shownotes unten. Und dann können die Leute, falls sie jetzt vom Podcast hier abspringen, gerne uns auch Feedback schicken, mit dir in Austausch gehen. Falls es ein Intro ist und es was Seriöses, mache ich das gern. Und ansonsten kriegt man auf eurer Website auch den nächsten Step, würde ich sagen. Ganz lieben Dank dir.
Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Super. Wer jetzt noch zuhört, der ist bis zum Schluss geblieben. Vielen Dank. Macht das, was ich gerade gesagt habe. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns Feedback schickt. Das könnt ihr mit einer Bewertung, Podcast abonnieren und natürlich auch damit tun, indem ihr diese Episode jemanden schickt, der sich vielleicht auch gerade für das Thema Private Equity interessiert. Da ist sicherlich einiges dabei, was die Person dann lernen, mitnehmen kann. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr irgendwelche Besetzungen habt, Interim oder auch permanent, kommt gerne auf mich zu. Da haben wir einen guten Talentpool und natürlich auch ein großes Netzwerk, und das Gespräch hilft immer. Guido, bis zum nächsten Gespräch mit dir.
Ciao.